Teil 3. Eine flache Glukosekurve. Wie geht das? Hack Nummer 1. Die richtige Reihenfolge. Ich habe in 9 Tagen mehr als 2 Kilo abgenommen, erzählte mir Bernadette an einem sonnigen Dienstagmorgen. Und ich habe dabei einfach nur die Reihenfolge geändert, in der ich Dinge esse. Wir konzentrieren uns häufig nur darauf, was wir essen sollten und was nicht. Doch was ist mit der Frage, wie wir essen? Erwiesenermaßen hat das Wie einen gewaltigen Effekt auf unsere Glukosekurve. 2 Mahlzeiten, die aus den gleichen Zutaten bestehen und deshalb die gleichen Nährstoffe und die gleiche Menge an Kalorien enthalten, können ganz unterschiedliche Auswirkungen auf unseren Körper haben, je nachdem, wie wir die Bestandteile zu uns nehmen. Ich war völlig baff, als ich die wissenschaftlichen Untersuchungen las, die das belegen. Vor allem eine Studie, die 2015 an der Cornell University durchgeführt wurde. Wenn man die Komponenten einer Mahlzeit aus Stärke, Ballaststoffen, Zucker, Protein und Fett in einer bestimmten Reihenfolge isst, verringert das die Glukosespitze um 73% und die Insulinspitze um 48%. Das gilt für jeden, mit oder ohne Diabetes. Aber was ist die richtige Reihenfolge? Zuerst die Ballaststoffe, dann die Proteine und Fette und zum Schluss Stärke und Zucker. Laut den Wissenschaftlern ist der Effekt dieser Abfolge vergleichbar mit dem von Diabetes-Medikamenten, die Patienten verschrieben werden, um Glukosespitzen entgegenzuwirken. Eine aufsehenerregende Studie aus dem Jahr 2016 belegt diese Erkenntnis sogar noch deutlicher. Darin bekamen 2 Gruppen von Typ-2-Diabetikern 8 Wochen lang die gleichen standardisierten Mahlzeiten vorgesetzt. Doch die eine Gruppe sollte die Lebensmittel in der richtigen Reihenfolge zu sich nehmen, die andere konnte sie so essen, wie sie wollte. Bei der Gruppe, die die Produkte in der richtigen Reihenfolge verspeiste, war ein stark sinkender HbA1c-Wert zu beobachten. Was bedeutete, dass sich der Diabetes der Betroffenen langsam zurückbildete? Bei der anderen Gruppe, die genau die gleichen Speisen aß und die gleiche Menge an Kalorien zu sich nahm, war keine Verbesserung zu erkennen. Ist das nicht eine bahnbrechende Entdeckung? Die Erklärung für diesen überraschenden Effekt hat mit der Funktionsweise unserer Verdauung zu tun. Um sie zu verstehen, stellt man sich den Magen am besten als ein Waschbecken vor und den Dünndarm wie das Abflussrohr darunter. Alles, was man isst, landet im Magen und fließt dann durch das Rohr ab, wo es zersetzt und in den Blutkreislauf aufgenommen wird. Jede Minute wandert Essen mit einem Energiewert von durchschnittlich 3 Kalorien vom Waschbecken ins Rohr. Dieser Vorgang nennt sich Magenentleerung. Wenn im Magen zuerst Stärke- oder Zuckermoleküle ankommen, strömen sie fast direkt weiter in den Darm. Dort werden sie in Glukosemoleküle aufgespalten, die wiederum sehr schnell in den Blutkreislauf gelangen. Dieser Vorgang erzeugt eine Glukosespitze. Je mehr Kohlenhydrate man isst und je schneller man sie zu sich nimmt, desto gewaltiger fällt die Glukosemenge aus und mit ihr auch die Spitze. Nehmen wir an, auf deinem Teller befinden sich Nudeln und Brokkoli. Jemand Lust auf Brokkoli? Ich liebe Brokkoli. Und du isst zuerst die Nudeln und dann das Gemüse. Die Nudeln, die aus Stärke bestehen, werden schnell verdaut und in Glukose aufgespalten. Der Brokkoli hingegen landet oben auf den Nudeln und wartet geduldig, bis die Reihe an ihm ist, durch das Abflussrohr zu verschwinden. Doch ganz anders sieht es aus, wenn du erst das Gemüse verspeist und dann die Kohlenhydrate. Mümmel jetzt also zunächst den Brokkoli weg. Brokkoli ist ein Gemüse und Gemüse enthält große Mengen an Ballaststoffen. Wie wir schon wissen, werden Ballaststoffe nicht von unserem Verdauungstrakt in Glukose aufgespalten. Stattdessen wandern sie einfach aus dem Waschbecken durch das Abflussrohr bis in die Kanalisation, langsam und unverändert. Aber das ist noch nicht alles. Ballaststoffe besitzen 3 Superkräfte. Erstens setzen sie die Wirksamkeit der Alpha-Amylase herab, also des Enzyms, das die Stärke in Glukosemoleküle aufspaltet. Zweitens verlangsamen sie die Magenentleerung. In Gegenwart von Ballaststoffen läuft das Essen langsamer aus dem Waschbecken ins Abflussrohr ab. Und zu guter Letzt erzeugen die Ballaststoffe eine Art elastisches Netz im Dünndarm, was der Glukose den Übergang in den Blutkreislauf erschwert. Durch diese Mechanismen verlangsamen die Ballaststoffe die Aufspaltung und die Aufnahme sämtlicher Glucose, die nach ihnen ins Waschbecken gelangt, sodass die Glucosespitze geringer ausfällt. Alle Stärke- oder zuckerhaltigen Speisen, die wir nach den Ballaststoffen zu uns nehmen, haben eine geringere Wirkung auf unseren Körper. Wir können sie beim Essen genauso genießen, aber es hat weniger Folgen für uns. Soweit zu den Kohlenhydraten und dem Gemüse. Jetzt nehmen wir die Fette und Proteine hinzu. Proteine finden sich in Fleisch, Fisch, Eiern, Milchprodukten, Nüssen, Bohnen und Hülsenfrüchten. Proteinreiche Lebensmittel enthalten oft auch Fett. Und Fett ist darüber hinaus Bestandteil von Produkten wie Butter, Öl und Avocados. Es gibt übrigens gute und schlechte Fette. Und die schlechten, die wir vermeiden sollten, sind gehärtete und raffinierte Speiseöle, etwa Rapsöl, Maisöl, Baumwollkernöl, Sojaöl, Distelöl, Sonnenblumenöl, Traubenkernöl und Reiskleieöl. Lebensmittel, die Fett enthalten, verlangsamen ebenfalls die Magenentleerung. Daher gilt, wenn wir sie vor den Kohlenhydraten essen, statt danach, sorgt auch das für eine flachere Glukosekurve. Kurz gesagt, am besten ist es einfach immer, die Kohlenhydrate zum Schluss zu essen. Um dir den Effekt der richtigen Lebensmittelreihenfolge auf Glukosespitzen vor Augen zu führen, erinnere ich dich an das Tetris-Bild. Bausteine, die langsam nach unten sinken, sind leichter sinnvoll unterzubringen als solche, die mit viel Tempo angeschossen kommen. Wenn wir die Bestandteile unserer Mahlzeit in der richtigen Reihenfolge zu uns nehmen, erst das Gemüse, dann die Fette und Proteine und als letztes die Kohlenhydrate, bremsen wir damit nicht nur die Bausteine ab, sondern verringern dank des Netzes, das die Ballaststoffe in unserem Darm aufspannen, sogar deren Anzahl. Je langsamer die Glucose in unseren Blutkreislauf gelangt, desto flacher verläuft unsere Glucosekurve und desto besser fühlen wir uns. Wir können exakt das Gleiche essen. Doch wenn wir die Kohlenhydrate nach hinten schieben, hat das enorme Auswirkungen auf unser körperliches und psychisches Wohlbefinden. Hinzu kommt, dass unsere Bauchspeicheldrüse weniger Insulin produziert, wenn wir die Lebensmittel in der richtigen Reihenfolge essen. Weniger Insulin bedeutet, wie in Teil 2 erklärt, dass unser Körper schneller wieder in den Fettverbrennungsmodus schaltet. Das hat eine Reihe positiver Auswirkungen. Unter anderem nehmen wir ab. Bernadettes Geschichte. Bernadette, die nicht an Diabetes leidet, wendete diesen Hack nicht an, weil sie dünner werden wollte. Ihre Freundinnen hatten sie gewarnt, dass Wechseljahrkilos extrem hartnäckig sind, sondern einfach, um sich besser zu fühlen. Das mit dem Abnehmen hatte sie schon ein paar Jahre zuvor aufgegeben. Sie hatte es einfach satt, ständig Kalorien zu zählen. Auch Intervallfasten hatte sie bereits ausprobiert, ebenfalls ohne Erfolg. Jetzt, mit 57 Jahren, störte es Bernadette am meisten, dass sie ständig schlapp war. Zuverlässig jeden Nachmittag wurde sie so müde, dass sie bei der Arbeit in der Bank oder im Café einen sehnsüchtigen Blick auf den Fußboden warf und sich dachte, wenn ich mich doch einfach nur hinlegen und ein kurzes Nickerchen machen könnte. Um bis zum Abend durchzuhalten, aß sie Schokoriegel. Doch wenn sie dann nachts im Bett lag, litt sie an Schlaflosigkeit und war regelmäßig morgens um 4 wach. Von Glukosespitzen erfuhr Bernadette erst über meinen Instagram-Account Glucose Goddess. Sie wusste nicht, ob das, was sie erlebte, tatsächlich Spitzen waren, aber sie beschloss, diesen Hack einmal anzuwenden, um zu schauen, ob er etwas brachte. Als sie am nächsten Mittag in der Küche stand und die Zutaten für ihr übliches Sandwich vor ihr auf der Arbeitsfläche lagen, erinnerte sie sich an die erst das Gemüse, dann Fette und Proteine und zum Schluss die Kohlenhydrate-Regel und dachte, statt alles aufeinander zu legen und als Sandwich zu essen, könnte ich ja auch erst den Salat und die eingelegten Gurken essen, dann den Thunfisch und als letztes dann das getoastete Brot. Also richtete sie die Zutaten auf einem Teller entsprechend an und aß dieses dekonstruierte Sandwich, wie sie es taufte. Bernadette ist ein Gewohnheitsmensch und ihr Standardabendessen besteht aus einem Steak mit Gemüse und Nudeln. Doch an jenem Tag aß sie zuerst das Gemüse und das Fleisch und danach die Nudeln. An der Menge, die sie zu sich nahm, änderte sich nichts. Nur an der Reihenfolge der Komponenten. Am nächsten Morgen wachte sie zu ihrer großen Überraschung zum ersten Mal seit Monaten gut erholt auf. Als sie nach ihrem Handy griff, um zu schauen, wie spät es war, war es 7 Uhr. Stunden später als die Uhrzeit, zu der sie normalerweise die Augen aufschlug. Ich weiß, das klingt verrückt. Das dachte Bernadette auch. Aber sie war begeistert. Und deshalb machte sie weiter. Mittags dekonstruierte sie ihr Sandwich, abends aß sie die Nudeln zum Schluss. Nach 3 Tagen war der Drang nach einem Mittagsschlaf verschwunden. Bernadette war voller Energie und fühlte sich so gut wie schon seit Jahren nicht mehr. Als sie das nächste Mal einkaufen ging, verzichtete sie darauf, massenweise Schokoriegel in den Wagen zu legen, wie sie es sonst immer getan hatte. Sie hatte einfach kein Verlangen mehr danach. Es war so befreiend, sagte sie. Versuch, wenn du dich das nächste Mal an den Tisch setzt, iss erst das Gemüse und die proteinhaltigen Bestandteile und danach die Kohlenhydrate. Achte darauf, wie du dich danach fühlst, verglichen mit deinem sonstigen Befinden nach dem Essen. Was war passiert? Bevor Bernadette ihre Essgewohnheiten umstellte, litt sie an den Symptomen eines Glukoseeinbruchs nach dem Mittagessen. Sie sehnte sich nach einem Nickerchen. Ihr Gehirn übermittelte ihr einen wohlmeinenden, aber unzutreffenden Hilferuf. Es liegt ein Energiemangel vor. Wir müssen etwas essen. Daraufhin verputzte Bernadette einen Schokoriegel. Der ließ ihren Blutzuckerspiegel wieder in die Höhe schießen, bevor er kurze Zeit später erneut einbrach. Eine wilde Achterbahnfahrt. Als sie die Reihenfolge änderte, in der sie die Bestandteile ihrer Mahlzeit zu sich nahm, fiel die Glukosespitze deutlich kleiner aus und mit ihr auch der Einbruch. Bernadette verspürte nachmittags weniger Hunger und war weniger müde. Die Achterbahn kam sanft zum Stehen. Es gibt eine wissenschaftliche Erklärung dafür, dass ihr Hungergefühl ausblieb. Das Forschungsteam von der Cornell University konnte nachweisen, dass die Konzentration des Hungerhormons Ghrelin bei der falschen Reihenfolge, Stärke und Zucker zuerst, schon 2 Stunden nach der Mahlzeit wieder genauso hoch ist wie zuvor. Wenn wir die richtige Reihenfolge einhalten, Stärke und Zucker zum Schluss, bleibt die Ghrelin-Konzentration deutlich länger niedriger. Die Wissenschaftler hatten sich nur die Werte bis 3 Stunden nach der Mahlzeit angeschaut, doch beim Blick auf den Verlauf lässt sich durchaus sagen, dass die Konzentration über 5 bis 6 Stunden unten bleibt. Außerdem haben Forschungen ergeben, dass eine Ernährungsweise, die weniger Glukosespitzen auslöst, bei Frauen nach den Wechseljahren mit deutlich geringeren Schlafstörungen einhergeht. Und wenn wir besser schlafen, treffen wir bessere Entscheidungen und können uns leichter dazu aufraffen, Dinge zu tun, die gut für uns sind. So erging es auch Bernadette. Sie fing sogar an, nachmittags spazieren zu gehen. 9 Tage nach dieser einfachsten Ernährungsumstellung, an der Bernadette sich je versucht hatte, saßen ihre Jeans schon lockerer. Also stellte sie sich auf die Waage. Zu ihrer Überraschung hatte sie mehr als 2 Kilo abgenommen. In nur gut einer Woche hatte sie fast ein Drittel des Gewichts, das sie seit den Wechseljahren zugelegt hatte, wieder verloren, ohne es darauf anzulegen. Denken wir immer daran, das Wirkungsvollste, was wir im Cockpit unseres Körpers tun können, ist, den Glukosehebel in die richtige Position zu bringen. Die Auswirkungen sind häufig überraschend, etwa ein unerwarteter Gewichtsverlust. Und wie man sieht, steht am Anfang etwas so Einfaches wie die richtige Reihenfolge beim Essen. Ich dachte, Obst sollte man immer getrennt von allem anderen essen, weil es sonst im Magen verrottet. Eine Frage, die mir häufig gestellt wird, wenn ich von diesem Hack erzähle, betrifft Obst. Ich rechne Obst der Kategorie Zucker zu, weil es zwar Ballaststoffe enthält, aber trotzdem größtenteils aus Glukose, Fructose und Saccharose besteht, also aus Zucker. Somit sollte man Obst immer zum Schluss essen. Doch manche Leute fragen sich, sorgt das nicht dafür, dass es im Magen vor sich hinfault? Kurz und gut, nein. Dieser Irrglaube scheint auf die Renaissance zurückzuführen zu sein, die Zeit, in der die Druckerpresse erfunden wurde. Damals rieten manche Ärzte, eine Mahlzeit niemals mit rohen Früchten zu beenden, denn diese würden dann auf dem Mageninhalt schwimmen und schließlich verfaulen, wodurch giftige Dämpfe ins Gehirn aufsteigen und das gesamte Körpersystem durcheinander bringen. Diese These war, wie sich herausstellte, durch nichts zu belegen. Faulprozesse setzen ein, wenn sich Bakterien in einem Lebensmittel einnisten und es zersetzen, um so Energie für das eigene Wachstum zu generieren. Bei den weißen und grünen Flecken, die auf Erdbeeren erscheinen, die zu lange im Kühlschrank gelegen haben, handelt es sich um heranwachsende Bakterien. Doch erstens dauert es Tage oder sogar Wochen, bis etwas verfault. Ein paar Stunden reichen dafür nicht aus und länger dauert es nicht, bis Obst verdaut ist. Und zweitens herrscht in unserem Magen eine saure Umgebung. Mit einem pH-Wert zwischen 1 und 2 und unter einem pH-Wert von 4 ist eine massenhafte Vermehrung von Bakterien, also ein Verfaulen, nicht möglich. Im Magen kann nichts verrotten und genau genommen ist unser Magen zusammen mit der Speiseröhre der Ort, an dem sich die wenigsten Bakterien des gesamten Verdauungstraktes finden. Die Renaissanceärzte lagen also daneben und gleichzeitig gab es im Verlauf der Geschichte viele Kulturen, die sich an die richtige Essensreihenfolge hielten. Bei den Römern begann eine Mahlzeit für gewöhnlich mit Eiern und endete mit Früchten. Im Mittelalter gab es bei den Banketten in Europa üblicherweise als letztes etwas Obst, um den Magen zu schließen. Auch heute steht in vielen Ländern ein süßer Schlusspunkt am Ende der Mahlzeit, der Nachtisch. So ganz unbegründet war die Aussage der Ärzte des 14. Jahrhunderts aber vielleicht doch nicht, als sie empfahlen, Obst nur allein zu essen. Mir haben schon mehrere Menschen erzählt, dass sie Obst nicht in Kombination mit anderen Lebensmitteln vertragen, weil sie dann unter Völlegefühl oder Blähungen litten. Letztendlich geht es immer darum, auf den eigenen Körper zu hören. Stärke und Zucker zum Schluss sind die richtige Wahl, außer wir haben den Eindruck, dass es uns persönlich nicht gut tut. Wie schnell nacheinander kann ich die einzelnen Komponenten essen? In klinischen Studien wurde mit verschiedenen Zeitabständen herumexperimentiert. 0 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten. Es scheint alles zu wirken. Solange wir Stärke und Zucker zuletzt essen, bleibt die Glukosekurve flach, selbst wenn wir zwischen den Bestandteilen keine Pause einlegen. Ich persönlich esse sie direkt nacheinander. Und so macht es auch Bernadette. Was, wenn meine Mahlzeit gar keine Stärke oder Zucker enthält? Eine Mahlzeit ohne Stärke und Zucker löst nur eine sehr moderate Glukosespitze aus. Es gibt auch Proteine, die in Glukose umgewandelt werden, aber deutlich weniger als Kohlenhydrate. Aber es hat Vorteile, mit dem Gemüse anzufangen und erst dann die Fette und Proteine zu essen. Muss ich die Reihenfolge jedes Mal beachten? Wie genau du die Hacks aus diesem Buch anwendest, bleibt ganz dir überlassen. Ich esse die Bestandteile meiner Mahlzeiten in der richtigen Reihenfolge, wenn es sich gut einrichten lässt. Wenn ich ein Curry oder eine Paella esse, also Gerichte, in denen Gemüse, Proteine, Fett und Kohlenhydrate vermischt sind und es schwierig wäre, sie zu trennen, mache ich mir keinen Stress. Manchmal picke ich zu Anfang ein paar Happen Gemüse heraus, bevor ich den Rest des Gerichts gemischt zu mir nehme. Am wichtigsten ist es, die Stärke- und zuckerhaltigen Bestandteile einer Mahlzeit immer so spät wie möglich zu essen. Und freu dich ruhig über die kleinen Erfolge. Wenn du mit dem Gemüse anfängst und dann die Stärke zusammen mit den Fetten und Proteinen verspeist, ist das trotzdem ein Fortschritt und besser als das Gemüse zum Schluss zu essen. Fassen wir zusammen. Immer wenn es gut machbar ist und die Mahlzeit nicht in ein komplexes Prozedere verwandelt, bei dem du die einzelnen Bestandteile der Empfehlung des Hauses mühsam auseinandersortierst, ist es am besten, alles, was zu Glukose wird, als letztes zu essen. Fang mit dem Gemüse und allem Grünen auf deinem Teller an, geh dann zu den Fetten und Proteinen über und beende die Mahlzeit mit Stärke und Zucker. Wenn man Hunger hat, ist die Verlockung groß, sich direkt auf die Kohlenhydrate zu stürzen. Aber wenn du diesen Hack anwendest, hast du später weniger Heißhungerattacken. Aufgrund der entsprechenden Forschungen bin ich ein großer Fan von Mahlzeiten, die mit einem Salat anfangen. Doch leider stößt man damit in vielen Restaurants auf ein Hindernis. Oft wird Brot serviert, während man auf das eigentliche Essen wartet. Dabei ist dieses stärkehaltige Produkt zum Auftakt genau das Gegenteil dessen, was gut für uns ist. Es verursacht unaufhaltsam eine Glukosespitze, gefolgt von einem Einbruch, der dann wiederum eine neue Heißhungerattacke auslöst. Doch, wo ich jetzt darüber nachdenke, wenn ich mir einen Trick ausdenken müsste, um meine Gäste dazu zu bringen, in meinem Restaurant möglichst viel zu essen, würde ich ihnen auch als erstes Brot servieren.